NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Mut zum Anpacken, echte Hingabe und rauer norddeutscher Charme. All das zeichnet die Männer und Frauen aus, die im Hafen arbeiten. Die fünfteilige Nordreportage-Serie Pulsschlag Hafen taucht tief in diese Welt ein und kommt den Menschen nah, die in den niedersächsischen und bremischen Häfen jeden Tag zupacken. Und die Filme, die finden Sie in der ARD-Mediathek. Und heute kommen wir diesen Menschen auch hier in unser Thema ein bisschen näher, zum Beispiel Pannenhelfer Dave Wiebusch. Er arbeitet in Bremerhaven. Dort machen die großen Autofrachter fest und dann müssen tausende Fahrzeuge auf die Schiffe gebracht oder entladen werden. Was genau ihn bei einem Einsatz in einem der größten Autohäfen der Welt erwartet, das weiß der Mechaniker vorher nie.
Bremerhaven, einer der größten Autohäfen der Welt und der Arbeitsplatz von Dave Wiebusch. Er ist Pannenhelfer im Hafen. Fahrzeuge, die nicht starten, muss er flott kriegen. Die Dong Ametis liegt an der Kaje. Ein Frachter mit Neuwagen aus Südkorea.
Wir sind hier im Kaiserhafen, das ist ein Teilbereich aus dem Hafen. Und hier sind wir heute, weil hier ein Schiff B und entlädt, dieses Schiff. Viel zu tun, viel los, weil hier gleichzeitig Laden und Löschen ist. Ich muss aufpassen, es sind viele Fahrzeuge unterwegs. Es wird eng sein, es kann alles sein.
1.700 Pkw müssen raus, 3.600 wieder rein. Meist läuft das parallel. Macht ein Auto Probleme, wird Dave gerufen.
Ich sagte das. Manchmal läuft das langsam an und manchmal kommt das Schlag auf Schlag, Hetze auf Hetze.
Etwa 35 Fahrerinnen und Fahrer sind für das Schiff eingeteilt. Sie bringen die Autos an Land und neue wieder an Deck. Das Auto, das nicht startet, ein geheimes Modell.
Das soll eins dieser eingepackten Fahrzeuge sein. Es kann sein, dass es neue Modelle sind, dass es ein Erlkönig ist.
In Bremerhaven werden immer wieder Erlkönige verladen. Die Hersteller wollen sie testen oder auf Messen zeigen.
Dave, bitte.
Ja, ja.
Dave, wir könnten mal einmal Starthilfe gebrauchen. Das Fahrzeug steht unten in Deck 4. Muss mal bitte gucken, ob ihr noch gestartet kriegt. Zur Not am Schleppen, ne?
Sobald ich hier fertig bin, komme ich dahin. Problem gelöst.
Wie viele Fahrzeuge an Bord Probleme haben, weiß Dave vorher nie. Häufig sind es leere Batterien. Das liegt auch an den langen Transportwegen mit dem Schiff.
Wir haben manchmal Schiffe, da denkt man, man hat nur 1, 2, 3, 5 Autos. Und man fährt zu Schichtbeginn in dieses Schiff rein, kommt nur zur Pause und zu Feierabend wieder raus. Man ist den ganzen Tag meistens am Überbrücken. Mein Supervisor oder jetziger Supervisor, der das Schiff bearbeitet, hat mir Bescheid gesagt, dass hier ein technischer Defekt oder vielleicht auch nur die Batterie vorliegt. Aber ich werde das mir jetzt erstmal angucken. Ja, das Getriebe ist in einer Schaltstellung und lässt sich nicht freischalten. Also muss das Fahrzeug jetzt geschleppt werden.
Seit gut 4 Stunden ist Dave schon auf dem Schiff. Eigentlich hätte er längst Pause.
Priorität hat die Arbeit, weil dies ein Löschschiff ist und dieses Schiff muss heute Abend verholen rüber in Nordhafen. Und deswegen müssen alle Fahrzeuge, die hier draufstehen, hier entladen werden. Meine Pause mache ich dann hinterher.
Das Schiff geht vor, die Pause kann warten. Das ist sicherlich auch ein Satz, den Lutz Fellgut unterschreiben würde. Er ist 66 Jahre alt und seit 40 Jahren Festmacher im Hafen von Bremen. Ich habe mit ihm vor der Sendung gesprochen und wir haben uns ziemlich schnell auf ein Du geeinigt. Lutz, du bist Festmacher. Heißt der Job wirklich so?
Der heißt so, unter alten Bremern auf Plattdeutsch Fassmoker. Und wenn man jetzt, mich fragen sie immer, ob ich Feste veranstalte, irgendwelche Behörden, dann muss ich sagen, ich bin Schiffsverteuer.
Ein Festemacher wäre eigentlich auch ganz schön.
Nee, lass mal.
Okay, also lieber Schiffe verteuern. Ja. Was machst du da genau?
Wir machen eigentlich alles mögliche seemännische Arbeiten. Das heißt, bei uns muss ja jeder, der bei uns anfing, früher war das noch schlimmer, mussten alle zu See gefahren sein, befahrene Leute. Und weil wir alles gemacht haben, eindocken, ausdocken, Schiffe seemännisch besetzen auf Probefahrten und sowas, Schiffe festmachen, losmachen, mit dem Boot hinfahren, die Leinen holen, da gehört ganz, ganz viel dazu. Das ist nicht nur Schiffe los und festmachen.
Das heißt, du bist früher auch zur See gefahren?
Ja, ja.
Wo warst du unterwegs?
Überall. Es gab wenig, wo ich nicht war. Ich war auf Trampfahrt, Schwergut, Bremer Reederei, bei der Hansa gelernt, Matrose auf großer Fahrt. dann zum Schluss noch zum Bootsmann und zum Schluss war ich Offshore-Betrieb, die Versorger, Bohrinselversorger, Taucherbasisschiffe und sowas, das habe ich nachher besetzt.
Und in der ganzen Welt unterwegs?
Jawohl.
Und was war das Spannendste?
Oh, das Spannendste? Ja, das war das, wo ich gleichzeitig am meisten Angst gehabt habe, wie wir damals fast abgesoffen sind. Das war, wo die München untergegangen ist, bei den Azoren. In diesem Sturm waren wir mit unserem kleinen Pott drin und sind dann fast abgesoffen. Halbes Schiff zerschlagen und so. Aber da haben wir mal richtig Angst gehabt und das war auch das Spannendste eigentlich.
Wie ist das dann ausgegangen? Also ganz offensichtlich hast du ja überlebt, aber ja, wie?
Wir haben Nothafen angelaufen, Puerto de Garda bei den Azoren, weil unser Schiff kaputt war und haben im Hafen dann noch, ich glaube, 6-7 Meter Schwell gehabt. Also das war so eine Buhne. Und da haben wir, mussten erstmal unsere Mechaniker wieder zu sich kommen. Wir hatten von Spatzenheit-Müller damals Mechaniker an Bord, weil wir immer Probleme mit der Maschine hatten. Und die wurden natürlich fürchterlich seekrank da und hatten natürlich auch wie wir alle Angst gehabt. Ne?
Wahnsinn. Gut, dann schauen wir mal auf deinen heutigen Job. Du bist jetzt Festmacher, Schiffsverteuer. Jawohl. Was genau machst du da?
Ja, wie, was der Name sagt, wir verteuern Schiffe. Die werden uns früh genug gemeldet, dann werden wir gerufen, auf unsere Station gerufen und von da aus geht es dann zum Schiff mit unseren Verteufahrzeugen. Wir haben so Maschinen, wo wir hinten Kapsel drauf haben und damit holen wir dann die schweren Leinen rüber, die wir mit der Hand nicht mehr kriegen.
Das klingt jetzt so wahnsinnig einfach, aber ich glaube, das stimmt nicht, ne?
Nein. Ja, man muss da aufpassen. Wir haben öfter auch mal vor ein paar Jahren erst einen Totschlag durch Leine und sowas. Das kommt auch vor. Das ist leider. Aber es ist wirklich eine Seltenheit, dass sich jemand schwer verletzt, Gott sei Dank, weil die Leute eigentlich alle wissen, was sie tun und natürlich auch vorsichtig sind dabei.
Beschreib mal, das heißt, ein großes Schiff kommt in den Hafen und ihr sollt das festmachen. Wie läuft das dann ab?
Das kommt also, wir haben Kontakt mit den Lotsen, mit der Funke, also UKW-Kontakt. Und dann zeigen wir ihm, wo er hin muss. Das sieht er vom Weiten nicht immer so oder kann dann schlecht sehen. Wir haben unsere Blinklichter auf den Fahrzeugen an, dass er uns früh genug sieht, auch bei Nacht. Und dann weisen wir ihn ein, wenn er, je näher er kommt, kriegt er von uns so die Meter, wie viel er noch voraus oder achteraus muss, bis er in der Position ist. Dann kommt vom Schiff die erste Wurfleine rüber, also an der Wurfleine ist die große Leine festgebunden. Wir kriegen die Wurfleine rüber und holen anhand der Wurfleine die große Leine an Land und legen die über die Poller, wo sie rauf muss. Das ist meistens erst die Springleine, wo das Schiff dann reindampfen kann, um an die Mauer zu kommen. Und dann kommen die Vor- oder Achterleinen.
Was sind Vor- oder Achterleinen für alle, die jetzt nicht regelmäßig im Hafen arbeiten?
Ja, die Vorleinen am Schiff sind die, also wie der Name sagt, vorne am Steven, die Vorleinen, wo das Schiff sich mit ranhält und Achtern ist eben hinten und das sind dann die Leinen, die von hinten rausgehen. Die Springs sind jeweils, die Vorspringen geht von vorne nach Achtern, also nach Mittschiffs und von Achtern nach vorne Mittschiffs. Und die Vor- und Achterleinen gehen jeweils nach voraus oder achter raus, also nach hinten raus, was die Schiffe denn an die Mauer hält. Die Springs sind, damit das nicht nach vorn oder achtern sich bewegen kann.
Okay, also es gibt verschiedene Leinen und die müssen alle festgemacht werden, sodass das Schiff sich am Ende halt nicht mehr bewegen kann.
Ja, so sieht's aus, genau.
Was ist die größte Herausforderung dabei?
Naja, die größte Herausforderung ist dabei, erstmal sind die Bedingungen, die uns das Wetter immer jeden Tag neu schreibt. Und dass wir halt wieder davonkommen, kein Finger abgeklemmt oder sowas. Und das sind erstmal die wichtigsten Sachen. Und dass das Schiff im Endeffekt nachher auch so verteut ist, dass wir sagen können, das ist jetzt vorschriftsmäßig verteut, auf Sicherheit, da kann nichts passieren.
Worauf kommt es in deinem Job an? Also was muss man so mitbringen?
Mitbringen muss man eigentlich, was sehr gibt für uns, ist Zuverlässigkeit und Handfestigkeit. Das ist das A und O, was bei uns ganz wichtig ist, dass die Leute auch da sind, wenn sie Bereitschaft haben und gerufen werden, erreichbar sind. Und dass sie dann auch rechtzeitig am Schiff bzw. auf der Station erscheinen, wo man dann zum Schiff gemeinsam fährt.
Du machst das jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Hat sich der Job verändert?
Ja, die ganzen Hafenanlagen haben sich verändert, die Leinen der Schiffe haben sich verändert. Die Ruhe ist flöten gegangen, es ist alles sehr viel hektischer als früher und wir haben in Bremen Gott sei Dank ein sehr gutes Zusammenarbeit mit den Schleppern und den Lotsen. Das ist nicht überall der Fall, aber bei uns hier ist das eine ganz tolle Sache, dass man sich auch grüßt und schon duzt teilweise, wenn man sich lange kennt. Und wie gesagt, das ist bei uns hier eben das, was da schön ist. Aber das Wetterspiel uns, Frost zum Beispiel, ist ganz doof, wenn die Leinen steif gefroren sind. nachts teilweise, wenn du nichts siehst, es sind, gibt Anlagen, wo man aufpassen muss, wo man hintritt und so. Aber das kennt man nachher alles schon so.
Und du sagst, es ist hektischer geworden, weil mehr Schiffe kommen, oder?
Nein. Also hektischer in dem Sinne, dass es muss alles schneller gehen. Ja, wie soll ich das sagen? Früher war die Ruhe mehr da. Früher sind die Schlepper rangekommen, haben die den Schleppern die Wurfleine gegeben, die haben die an Schiff weitergegeben und dann haben wir so damit die Leine an Land geholt. Heute kommen die direkt vom Schiff an Land geschmissen und die wollen natürlich dann auch möglichst gleich zwei dran binden. Und das geht halt nicht immer, wenn wir die mit der Hand rüberreißen müssen, weil kein Platz ist für die Maschine. Dann muss man halt eben, wir sagen one by one, also immer nur eine Leine zur Zeit. Nicht? Wir sind dann auch keine Maschinen.
Okay, aber die Schiffsbesatzung hält es dann gerne schnell, weil Zeit ist Geld.
Richtig, so sieht das aus, genau.
Wenn man das heute werden will, Festmacher, was muss man denn da mitbringen?
Ja, also ideal ist natürlich die Voraussetzung, dass man zur See gefahren ist, obwohl es reicht auch Marine zum Beispiel, wenn man bei der Marine war, von der Bundeswehr aus, das reicht auch. Und das sind eigentlich die idealen Voraussetzungen, die bis heute eigentlich noch erfüllt werden sollen. Wir arbeiten darauf hin, dass wir die Leute selber ausbilden können. Und das wird früher oder später auch so kommen, aber da sind wir noch nicht.
Du bist 66, du könntest eigentlich in Rente gehen, aber du arbeitest immer noch. Warum?
Ja, ich bin schon seit letztem Jahr im Juli offiziell Rentner. Und ja, wir haben Personalmangel, das ist das große Problem. Wir finden keine Leute, die den Job machen wollen. Das ist dieses Unregelmäßige. Wir haben 6 Tage und 6 Nächte Dienst, also Bereitschaft, und haben dann 4 Tage frei. Und in diesen 6 Tagen fällt natürlich dann auch mal Weihnachten oder Silvester oder diverse Sonntage, Feiertage, wo du arbeiten musst. Und das wollen viele nicht. Und er ist halt auch anstrengend. Du musst dich schon ins Zeug legen, um so eine Leine mit der Hand da hochzuziehen. Oder wenn du auf die Deiben raufklettern musst. Und da gibt es viele, die da nicht bereit zu sind. Ne?
Du kannst jetzt Werbung für den Job machen. Warum ist er so toll?
Ich finde den Job ganz toll und das war schon immer so, das wird sich auch nicht ändern, weil du deine Freiheiten hast. Also wenn du angelernt worden bist und bist so weit, dass du alleine arbeiten kannst oder mit einem zweiten Mann, man arbeitet sich aufeinander ein, sag mal, spielt sich ein. Du hast Freiheiten, die du sonst nirgendwo hast. Du machst deinen Job, wie du das für richtig hältst, da ist keiner, der dir reinsabbelt. Bist aber auch dafür verantwortlich natürlich. Dann hast du wieder Freizeit, wo du wartest auf der Bude, dass du für den nächsten Einsatz, dass du raus musst. Das kann zack, zack, zack gehen. Das kann aber auch sein, dass du mal 2 Stunden da sitzt. Kannst dich hinlegen, kannst du was zu essen kochen, kannst was weiß ich mal eben eine Besorgung machen. Die hast du woanders nicht. Und du hast in der Woche auch mal 4 Tage frei. Das ist doch auch toll.
Und wie lange willst du das noch machen?
Ja, ich höre jetzt Ende Dezember auf, offiziell. Und mache aber nächstes Jahr so auf 560 Euro Basis nochmal die eine oder andere Stunde. Das wird sich dann zeigen.
Weil du es nicht lassen kannst.
Ja, so abrupt aufzuhören, mir werden auch ein paar Leute fehlen und der Job auch. Und ist einfach so, ja.
Und wenn du dann mehr Zeit hast, würdest du dann privat eher in die Berge fahren oder wirst du zum Hafen gehen?
Um Gottes Willen, mich kriegst du nicht in die Berge. Wenn ich Berge sehe, dann werde ich ganz komisch und ich mag auch Schnee nicht. Also nein, mich zieht es immer ins Wasser.
Also auch privat Schiffe gucken?
Nein, Schiffe gucken nicht, Wasser gucken einfach nur.
Das können viele, die das gerade hören, sicher nachvollziehen. Vielen Dank, Lutz Fellguth.
Ja, gerne.
NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Egal, ob Sie Autos, Stahl oder Teile für Windparks verladen, in den Häfen von Niedersachsen und Bremen tragen gut 70.000 Expertinnen und Experten ihren Teil dazu bei, dass die Häfen das logistische Rückgrat für Deutschland bleiben. Bei unser Thema geht es heute genau um diese Menschen. Wer schon mal im Hafen war, der kennt ja sicher diese großen Kräne, die da hin und her fahren. Und ganz oben, da hat Melanie Fischer ihren Arbeitsplatz. Sie ist Kranführerin im Hafen von Brake. Frau Fischer, wie sind Sie dazu gekommen, Kranführerin zu werden?
Ja, ich habe damals auf der Baustelle Betonbau, also Stahlbetonbauerin gelernt und habe da schon in der Lehre angefangen, die Turmdrehkrane, Baustellenkrane zu fahren. Ja, und irgendwann kamen immer Autokrane auf die Baustelle und da war ich immer ganz interessiert dran. Und dann habe ich nebenbei meinen LKW-Schein gemacht, ja, und dann bin ich in die Autokranbranche gerutscht. Ja, und irgendwann, wie gesagt, nach 15 Jahren bin ich ja nun im Hafen in Brake gelandet. Und fahre da immer noch Kran.
Was fasziniert Sie am Kranfahren?
Ja, also Kranfahren ist für mich eigentlich sehr abwechslungsreich und ich finde das auch sehr schön. Man kann eigentlich hauptsächlich eigenständig arbeiten. Das ist mit Feingefühl und ja, also mir macht das einfach Spaß. Das ist einfach das, was ich auch machen möchte.
Beschreiben Sie doch mal Ihren Job. Wie sieht das aus? Was bedeutet es eigentlich, im Hafen Kran zu fahren?
Ja, also wenn ich jetzt im Hafen bin, dann muss ich erstmal morgens oder je nachdem, wann Schichtbeginn ist, wir haben ja 3-Schichtsystem, erstmal gucken nochmal genau, was ich machen muss, denn dementsprechend auf den gewissen Kran gehen, das ist auch jeden Tag bei uns anders. Mal habe ich den Kran, mal habe ich eine Brücke, mal habe ich eine Hafenumschlagsmaschine. Ja, dann wird zu dem Schiff hingegangen und zu dem Kran, dann wird erstmal mit dem Vormann in Ruhe besprochen, was wir machen, dann geht's auf den Kran, ja, und dann geht's eigentlich schon los. Im Schiff sind ja welche, das ist dann auch meistens mein Einweiser, der zeigt mir dann genau, wo er hin will oder über Funk, je nachdem, wie es gerade passt und wie die Sicht ist. Und ja, draußen machen sie es fest und drin machen sie es wieder ab. Und andersrum manchmal auch. Manchmal entladen wir ja auch Schiffe.
Und was verladen Sie dann?
Also verladen tun wir ganz viele verschiedene Sachen. Wir verladen Zellulose, dann Eisen und Stahl und ja, Holz auch. Das ist jeden Tag was Neues. Manchmal hat man auch 2 Tage das gleiche oder 3, aber prinzipiell wechselst du eigentlich fast jeden Tag.
Und macht das einen Unterschied, ob Sie Zellulose verladen müssen oder irgendwas anderes?
Ja, ich finde schon, es ist jedes Mal was anderes auf jeden Fall. Bei manchen Sachen kannst du ein bisschen ja ruppiger fahren und ein bisschen schneller. Bei manchen musst du halt ein bisschen mehr aufpassen. Das ist aber wirklich je nach Ladung. Bei Zellulose hast du das, da greifst du meistens mit Langanbagger oder Hafenumschlagsmaschinen, wie sie wir bei uns nennen, in so Drähte rein. Das machst du selber mit so Vorrichtung. Und da ist das schon ein bisschen, da musst du schon genau gucken, dass du die auch erwischt alle. So. Und bei anderen Sachen hast du halt mit Ketten angeschlagen. Das ist auch lieber was für mich, weil das ist auch dann fester.
Warum? Warum mögen Sie das lieber?
Ja, ich glaube, Frauen sind da mal ein bisschen vorsichtiger. Und wenn das besser abgesichert ist, dann mag ich das eigentlich lieber.
Was kann denn sonst passieren?
Ja, also wenn du die Drähte nicht richtig erwischst, können die dir auch rausreißen. Und dann müssen leider Leute in eine Luke und müssen die dann mit Drahtschlingen oder Drahtseilen umtüdeln und haben dann halt richtig Arbeit dadurch.
Ach so, weil dann das Paket, was sie da transportieren müssen, auseinanderfleddert?
Ja, so kann man das nennen, genau. Oder auf jeden Fall der Draht abreißt und dann müssen die halt ins Schiff rein und dann was machen. Aber dann bist du halt auch nicht so beliebt, ne?
Gut, macht extra Ärger.
Ja, genau, extra Arbeit muss nie sein.
Sie haben schon ein bisschen gesagt, aber Kran ist auch nicht gleich Kran, oder?
Nee, manche liegen einen einfach und manche sagst du, naja, hoffentlich ist gleich die Schicht vorbei, ne? So, es gibt halt welche, die fährt man einfacher und manche sind halt für einen selber, ja, liegen einen halt nicht, so sag ich immer. So, aber die meisten bei uns, das ist eigentlich ganz gut zu steuern, ja. Wir haben auch zwar manchmal Schiffskrane, da ist ja jedes Mal so ein bisschen Überraschung und da sind die manchmal schon richtig schwierig zu steuern. Die sind auch manchmal sehr hart von der Bedienung her.
Wie fuchst man sich denn da rein, wenn man diesen Kran gar nicht kennt?
Ja, reingehen, erstmal schnell gucken, was da los ist. Und dann muss man sich da halt ganz schnell reinfuchsen, weil es ja eigentlich dann schon losgeht, ne? Wir machen ja auch meist ein bisschen schnellere Verladung.
Wer dann schon mal im Hafen war, der kennt ja diese großen Kräne, die da so rumfahren, meist aus der Ferne. Können Sie mal Ihren Arbeitsplatz beschreiben?
Ja, also mein Arbeitsplatz ist meistens sehr hoch, weil unsere Krane alle, ja, da muss man ziemlich weit hochlaufen. Dann hast du eine Krankanzel und ja.
Wie hoch ist das eigentlich, wo Sie da arbeiten?
Ja, unsere Krane sind unterschiedlich, mal so circa 25 Meter und unser neuen Kran, den wir bekommen haben, da bist du sogar auf 36 Meter Höhe. Ja, also sitzt man auf 36 Meter Höhe und das ist schon ganz schön hoch.
Wie kommen Sie darauf?
Unsere Brücken, die haben noch einen Fahrstuhl. Alles andere hast du leider Pech und musst über Treppen oder Wendeltreppen hochlaufen.
Das heißt, Höhenangst dürfen Sie da nicht haben?
Nee, also wenn ich Höhenangst hätte, wäre ich da ganz falsch. Und vor allem beim Kranfahren mit Angst ist gar nicht gut.
Was sind denn so die größten Herausforderungen beim Kranfahren?
Ja, die größten Herausforderungen beim Kranfahren finde ich jetzt so, dass du wirklich aufpassen musst, dass du keinen verletzt und dass du die Ladung halt auch ziemlich exakt dahin beförderst, wo sie hin soll.
Wie haben Sie denn dann auch Kontakt zum Boden? Das muss ja, Sie haben schon gesagt, man muss relativ filigran arbeiten zum Teil. Können Sie das überhaupt so genau sehen? Wie funktioniert das?
Also ich glaube, ich habe da noch Glück, dass ich in der Ferne wirklich gute Augen habe. Also meistens sehe ich das sehr gut. Und ja, wenn ich älter werde, hoffe ich, bleibt das auch noch so, weil bis jetzt klappt das ganz gut. Und den Rest machen wir über Funk oder wie gesagt, meistens reichen bei mir Handzeichen, ja. Teilweise haben unsere Fahrzeuge Kameras, aber auch nicht alle.
Ist es mittlerweile schon Normalität, dass Sie eine Kranführerin sind oder sind Sie da noch etwas Besonderes?
ja, ich würde ja nicht sagen besonders, aber so viele gibt's da nicht. Nee, und im Hafen bei uns haben wir wirklich jetzt nur mich. Sonst haben wir nur männliche Kranführer. Aber das finde ich jetzt auch nicht schlimm.
Melanie Fischer ist Kranführerin in Brake. Und sie hat ja auch gerade darüber gesprochen, dass sie natürlich mit den Kollegen am Boden zusammenarbeitet, die die Ladung dort betreuen. Und genau das ist der Job von Fiona Ziskowitz in Cuxhaven. Sie packt mit an, wenn Güter verladen werden müssen, zum Beispiel Bauteile für Windkraftanlagen.
Wir gehen jetzt aufs Schiff, weil die Bauteile, die an Land angeschlagen werden müssen, ja am Schiff, auf dem Schiff wieder abgeschlagen werden. Deswegen haben wir immer ein Team am Schiff und ein Team im Schiff, um halt dann die Bauteile an- und abzuschlagen.
Mit an- und abschlagen ist das Sichern oder Lösen einer Fracht am Kran gemeint. Fiona arbeitet erst seit 10 Monaten im Hafen. Eine von 2 Frauen, die direkt auf dem Terminal arbeiten.
Im Moment ist es ja noch so, dass es wirklich wenig Frauen in den Berufen gibt. Das finde ich auch ein bisschen schade, denn also mir persönlich gefällt es wirklich sehr gut. Und ich kann es wirklich jeder Frau, die gerne irgendwie draußen arbeitet und mit anpackt, wirklich nur empfehlen.
5 Generatoren müssen an Deck. Innenleben für Windkraftanlagen. Gewicht pro Stück 65 Tonnen.
Stopp, so ist gut.
Teamleiter Malte Hoffmann positioniert die Ware genau nach Plan.
Die haben uns ja das vorgegeben, wie wir das machen sollen. Dass wir eben genau gucken, dass wir die Abstände einhalten, dass wir auch gleichmäßig verteilt haben im Onnerraum hier.
Das ist wichtig, damit das Schiff später in Waage bleibt und alle Teile reinpassen.
Ja, und jetzt liegt er auf. Markus kann das Gewicht rauslassen, wir können abschlagen.
Jede Stunde Liegezeit im Hafen kostet. Die Crew muss schnell sein. Die Herausforderung: Gerade in der Windkraftindustrie gibt es oft neue Teile. Da müssen Fiona und Malte erst herausfinden, wie sie diese gut an Deck kriegen.
Man muss immer alles den Gegebenheiten anpassen und deswegen ist nie alles wirklich exakt gleich. Wenn das erste Bauteil drauf ist und man ungefähr weiß, wie es so zu laufen hat, dann geht es immer ziemlich zügig.
4 von 5 Generatoren sind verladen. Schweißer fixieren sie an Deck. Die Ware könnte sonst bei Wellengang verrutschen. Das Schiff würde dann in Schräglage geraten, schlimmstenfalls sinken.
Und die West, die Hub, die sollen
doch dann ein Problem.
Du hast die Kabel alles unten auf dem Deck.
Ich habe gerade eine Hiobsbotschaft gekriegt. Die haben uns gerade erzählt, dass der elektrische Anschluss hergestellt werden muss.
Die Bauteile brauchen eine Spezialverkabelung. Im Inneren sind Flüssigkeiten, die während der Fahrt durch Pumpen bewegt werden müssen. Maltes Problem.
Jetzt haben wir die Kabel, sind alle im Unterraum, weil heute Morgen hieß es, wir laden im Unterraum.
Ich muss bei ihm telefonieren.
Das Equipment und jetzt steht's im Unterraum.
Doch der ist durch schwere Stahlplatten abgedeckt und darauf stehen schon die Bauteile. Einzige Option, die freie Stahlplatte rechts. Einen Lukendeckel nochmal rausheben, das kostet wertvolle Zeit.
Tatsächlich habe ich das auch noch nicht gesehen, das ist jetzt auch für mich das erste Mal, dass ich das so aus direkter Nähe sehe.
Bei uns ist es eigentlich immer so, wir haben immer Probleme, aber wir haben auch Lösungen. Wir haben immer Lösungen und das ist gerade das, was den Job oftmals interessant macht.
Abstieg ins Unterdeck. Irgendwo hier sollen die Kisten mit den Spezialkabeln stehen. Bevor die Kiste nach oben geht, will Malte sichergehen, dass der Inhalt vollständig ist. Denn jede Verzögerung an der Kaje hat auch Auswirkungen auf weitere Schiffe, die den Hafen anlaufen wollen.
Man hätte sich den Schritt wahrscheinlich sparen können, aber es nützt halt im Endeffekt jetzt nichts. Und genau, es passiert halt solche Sachen.
Gut 2 Stunden hat sie das Problem aufgehalten. Hätte das Team nicht so schnell reagiert, wäre der Zeitplan noch weiter durcheinander geraten. So aber kann das Schiff Cuxhaven morgen verlassen und Platz machen für neue Schiffe und neue Ladung.
Und gleich sind wir nicht nur am Wasser und am Hafenbecken, sondern unter Wasser mit einem Hafentaucher. Bei unser Thema dreht sich heute alles um Häfen bzw. um die Menschen, die in diesen Häfen arbeiten und die dafür sorgen, dass Waren und Güter uns erreichen hier im Land, aber die eben auch dafür sorgen, dass diese Güter natürlich auch exportiert werden können. Und ein ganz wichtiges Rädchen in diesem großen Hafengetriebe ist Mike Engling. Er ist Taucher im Emder Hafen und das schon seit 29 Jahren. Herr Engling, was genau macht ein Hafentaucher?
Ja, wir sind an allen Bauwerken in Emderhaven am Arbeiten. Und auch in Niedersachsen-Potsdam hat mehrere Standorte, Wilhelmshaven, Cuxhaven, Norden und die ostfriesischen Inseln. Da tauchen wir denn überall. Zum Beispiel die Schleusenanlagen werden untersucht, die Hafenpumpwerke, die Siele und Einläufe. Und die Spundwände werden untersucht auf dicken Messungen mit einem Ultraschallmessgerät. Also Arbeit ohne Ende. Und Bergen, manchmal haben Schiffe was in der Schraube. Dann gehen wir dahin und helfen denen.
Das klingt wahnsinnig vielfältig. Sie müssen ja nicht nur Taucher sein, sondern auch Handwerker. Wie wird man denn Hafentaucher?
Ja, das ist so, dass wir hier, ich war vorher 9 Jahre Wasserbauwerker und dann war betriebsinterne Ausschreibung zum Taucher. Und der muss dann nochmal 2 Jahre zur Taucherschule, zur Berufstaucherschule und wird da ausgebildet. Und bei der IHK ist dann die Prüfung und danach ist man dann Berufstaucher.
Speziell dann für Häfen oder können Sie überall tauchen?
Nein, Berufstaucher, ich kann überall tauchen.
Wie sieht die Ausbildung aus? Was haben Sie da gelernt?
Ja, das ganze Theorie, der ganze Medizinbereich, die ganze theoretische Arbeit mit Berechnung, Luftmengenberechnung und Auftriebsberechnung und der ganze praktische Teil, das geht bis hin zum Unterwasserschweißen und Brennen und handwerkliche Arbeiten unter Wasser, sowas alles.
Was ist das Besondere, wenn man in einem Hafen taucht?
Das Besondere ist, dass wir keine Sicht haben, weil der Stieganteil so hoch ist von den Schwebstoffen im Wasser. Wir haben überhaupt keine Sicht und das ist das Besondere. Die Taucher müssen dann nach Zeichnung arbeiten. Die gucken sich die Zeichnung an, gehen unter Wasser und müssen das dann erfüllen. Man muss mit den Fingern sehen.
Okay, das heißt, sie schauen sich eine Karte an, prägen sich ein, was sie sehen und dann erspüren sie das unter Wasser?
Ja, genau. Ich gucke mal über Wasser oder meine Kollegen gucken sich über Wasser die Zeichnung an. Wir sprechen die durch. Dann gehen wir zu dem Tauchpunkt, dann geht der Taucher da runter und versucht das Bauteil an der Schleuse oder wo wir gerade sind zu finden, dass er da arbeiten kann.
Sind Sie dann allein im Wasser oder wie muss ich mir den Einsatz vorstellen?
Also wir sind grundsätzlich zu viert auf der Baustelle und wir lassen normalerweise nur einen tauchen und die anderen drei passen damit auf. Einer ist der Einsatzleiter, einer hält den Schlauch, einer ist bei der Kommunikation und die Luftversorgungsanlage. Wir können aber auch zu zweit tauchen. Wir haben die Atemluft über Wasser stehen und auf dem Rücken haben wir bloß eine Reserveluft. Und die Verbindung ist über ein Tauchtelefon, das ist auch Pflicht in der Taucherei, in der Berufstaucherei. Und dann habe ich meine Fragen, die ich dann nach oben stelle oder meine Kollegen. Und dann wird das beantwortet oder wird das abgearbeitet, was gemacht werden muss.
Und Sie tauchen dann an einer Leine? Also Sie haben eine Verbindung zu den Kollegen oder sind Sie da völlig frei im Wasser alleine?
Nee, wir haben die Verbindung. Wir haben so ein, wir nennen das Ambihikel, also ein Luftversorgungsschlauch. Das ist sozusagen eine Nabelschnur, da ist Strom drin für Licht und Telefon ist da drin und Atemluft und ein Tiefenmesser ist da drin, damit er über Wasser sehen kann, wie tief wir da arbeiten.
Sie haben jetzt ja schon ein bisschen was über Ihre Ausrüstung gesagt, aber können Sie das noch mal ein bisschen näher beschreiben? Wie sehen Sie aus, wenn Sie da im Hafen tauchen?
Ja, wir haben so einen Taucherhelm auf, so einen gelben, da taucht fast jeder mit weltweit, also in der Berufstaucherei. Das hat jetzt gar nichts mit Sporttauchen zu tun. Die haben ja so einen Lungenautomat im Mund, aber das haben wir nicht. Wir haben richtig so einen dicken Helm auf und da gehen wir mit runter und die sind auch sehr sicher.
Also so wie Kinder vermutlich einen Taucher zeichnen würden.
Ja, das wird so ungefähr hinkommen.
Was sind die größten Herausforderungen als Hafentaucher?
Ja, die größte Herausforderung sind, dass man natürlich die ganzen Sicherheitssachen einhalten muss. Ich muss mich vorher informieren, Strömung, Wellengang, wie hoch ist die Tide, also Hoch- und Niedrigwasser. Und die Gefahren, die im Umfeld sind, da muss ich alle Behörden informieren, wo wir tauchen. Und dann muss das ja auch, dass ich genug Atemluft dabei habe, das muss alles vorberechnet werden. Die Länge des Einsatzes, wie lange kann der Taucher da arbeiten. Und sonst müssen wir nochmal tauschen. Das sind so die Herausforderungen. Und Wellengang, also das alles.
Wenn Sie das auf Ihre Arbeitszeit beziehen, wie viel ist Tauchen und wie viel ist drumherum?
Also wenn ich so einen normalen Tauchgang, dann sind das locker 60-70% drumherum und 20-30% tauchen.
Was fasziniert Sie denn am Tauchen im Hafen?
Ja, das ist abwechslungsreiche Arbeit und macht wirklich Spaß. Es sind nicht alle Sachen top, aber die meiste Zeit macht es wirklich Spaß und abwechslungsreich. Man muss sich viel Hirnschmalz dahin brettern, damit man das auch hinkriegt unter Wasser. Oh, gefällt uns ganz gut.
Gibt es Einsätze, die Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben sind?
Wir hatten 2003 2 Pottwale geborgen in Norddeich. Das war schon ganz interessant. Dann hatten wir 2 Binnenschiffe, die untergegangen sind, wo wir mit dran beteiligt waren. denn Umlaufkanäle in der großen Seeschleuse, also da gibt's ohne Ende. Wir mussten halt auch schon Leichen bergen, aber es gibt genug Sachen, die so hängen geblieben sind im Kopf.
Wenn Schiffe sinken, was ist dann Ihr Job?
Also bei uns war das damals, wir waren ja nicht für den Bergeauftrag zuständig, aber wir mussten diese Lüfter, wo der Benzin rauskommen kann oder Diesel, eben zumachen, damit der Hafen nicht verschmutzt wird.
War es denn schon mal richtig brenzlig?
Nee, richtig brenzlig. Wenn man das vernünftig vorbereitet und aufpasst, dann ist das nicht so brenzlig. Sicher gab es schon mal ein paar kleine Situationen, aber so richtig in Gefahr waren wir noch nicht.
Wenn andere Menschen jetzt denken, Mensch, ich will auch Hafentaucher werden oder das wäre doch vielleicht was für die Enkelkinder, was muss man mitbringen? Worauf kommt es an?
Man muss mindestens 21 Jahre alt sein und eine handwerkliche Ausbildung, am besten Metallbau, dann ist man auf der richtigen Seite. Natürlich muss man ein bisschen stark sein und harte Nerven haben, weil man darf auf keinen Fall unter Wasser Panik kommen und da muss man schon gute Nerven haben, dass man immer ruhig bleibt. Das ist ganz wichtig. Und weil die Ausrüstung wiegt ja auch zwischen 40 bis hin zu 50 Kilo, damit wir auch unten bleiben im Hafen oder auf anderen Baustellen auf den Inseln. Und Nervenstärke ist schon gefordert, ja. Und Klaustrophobie darf man natürlich gar nicht haben, weil wir auch in Durchstupfe tauchen oder unter Betonanlagen tauchen, wo man nicht so frei hochkommt. Das muss schon ein bisschen passen.
Tauchen Sie dann auch in Ihrer Freizeit oder ist es rein Job?
Das ist rein Job. In meiner Freizeit war ich schon mal tauchen, aber meine Frau hält da gar nichts von. Und dann mache ich das privat auch gar nicht. Ich war schon im Roten Meer und so tauchen, das ist herrlich, aber da müssen ja dann beide hinterstehen und meine Frau hat da keine Lust zu und dann machen wir das auch nicht.
Vielen Dank, Mike Engling. Er ist seit 29 Jahren Hafentaucher im Emder Hafen. Und wenn Sie ihn und die anderen Hafenkolleginnen und Kollegen nicht nur hören, sondern auch bei der Arbeit sehen wollen, dann schauen Sie doch in der ARD-Mediathek vorbei. Da finden Sie die fünfteilige Serie der Nordreportage Pulsschlag Hafen. Unter anderem mit Hafentaucher Mike Engling, dem Festmacher Lutz Fellgut und Kranführerin Melanie Fischer. Bei NDR 1 Niedersachsen geht es jetzt weiter mit Traumhaft. Ich bin Martina Witt. Schönen Abend noch.